Talks und Psychoanalysis behandelt Themen, die in IPV-Fachzeitschriften und in den Debatten der Kongresse weltweit publiziert sind und Ihnen in den Originalstimmen der Autoren vorgetragen werden. Wir hoffen, dass Sie durch dieses Fenster die Tiefe und die Breite der weltweiten psychoanalytischen Gedanken erleben. Dieser Podcast wurde von Gaetano Pellegrini gestaltet, von Gaetano Pellegrini und Monica D'Alençon überarbeitet. Die Einführung wurde von Monica D'Alençon gelesen. In der folgenden Episode präsentiert Udo Hock seinen Vortrag über den psychoanalytischen Begriff der Entstellung. Er arbeitet schon seit vielen Jahren an der Ausweitung dieses Begriffs, die von Postfreudianern vernachlässigt wurde. In seinem Podcast will er aufzeigen, dass die Entstellung zu einem Grundbegriff der freudschen Psychoanalyse gehört. Er hebt die herausragende Bedeutung der Entstellung in der Methode mit der Psychologie und Technik der Tradition Freuds hervor. Sie bietet nicht nur eine Richtlinie für unsere klinische Arbeit, sondern auch für unser Denken über das Unbewusste. Udo Hock hat in Berlin und Paris studiert und arbeitet in eigener Praxis. Er ist Mitglied des IPR-Ausschusses für Veröffentlichungen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Fondation Jean Laplanche sowie Übersetzer und Herausgeber der Werke von Jean Laplanche auf Deutsch. Mitherausgeber der deutschen psychoanalytischen Fachzeitschrift Psyche und Lehrbeauftragter an der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Er hat zahlreiche Aufsätze zur freudschen Metapsychologie sowie über Grundbegriffe wie Trieb, Zeit, infantile Sexualität, Übertragung, Wiederholung, Deckerinnerung und über das Werk von Jean Laplanche veröffentlicht. Er ist Autor des Buches Das unbewusste Denken, Wiederholung und Todestrieb, welches 2012 veröffentlicht wurde.
Die Entstellung, ein Grundbegriff der Psychoanalyse, ein Podcast von Udo Hock. Erstens Einleitung. In den verschiedenen Funktionen, die ich auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene ausübe, komme ich mit zahlreichen Veröffentlichungen zu psychoanalytischen Themen in Berührung. Dabei lassen sich im Wesentlichen zwei Richtungen unterscheiden. Es gibt sehr viele Arbeiten, für die das Freudsche Erbe nicht die zentrale Referenz darstellt. Es sind dies Texte, die oftmals von Kolleginnen geschrieben werden, die insbesondere den Anschluss an den universitären Diskurs suchen und eben auch universitär verankert sind. Oftmals betreiben sie empirische Psychoanalyse, also eine Form von Psychoanalyse, die sich auf empirische Erhebungen, insbesondere Interviews, stützt. Und es gibt Arbeiten, die stärker die Verbindung zu Freud suchen, dann aber mit Hilfe eines postfreudianischen Autors über Freud hinausgehen. Denn die Theorie dieser zeitgenössischeren Autoren verspricht, aus den Unzulänglichkeiten, Widersprüchlichkeiten, Lücken und Irrwegen des Freudschen Werkes herauszuführen. Ich denke hier vor allem an Klein, Lacan, Bion und auch Laplanche. In starker Vereinfachung lässt sich sagen, dass die Anhänger dieser Autoren stärker der klinischen Psychoanalyse entstammen, also Erfahrungen aus der eigenen Praxis bzw. derjenigen Freuds zu verarbeiten suchen. Diese Theorietradition, die an den freudschen Grundbegriffen und allgemeiner an seinem Erbe festhält, eignet sich wenig dazu, in einem herkömmlichen wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen zu werden. Denn ihre Begriffe, wie die Übertragung, der Trieb, das Unbewusste oder die infantile Sexualität, lassen sich in keinem experimentellen Setting fassen, weil sie keine beobachtbare Entität besitzen. Ich würde hier gerne einen dritten Weg vorschlagen und vorstellen, mit einem genuin freudianischen Begriff im Mittelpunkt an dem die postfreudianische Theorie sich nur marginal abgearbeitet hat, die Entstellung auf Französisch Deformation, auf Englisch Distortion. Dritter Weg deshalb, weil ich zwar Anregungen von nachfreudianischen Arbeiten erhalten habe, mich im Wesentlichen aber auf die freudschen Texte selbst beziehe, um die Entstellung als Grundbegriff der Psychoanalyse auszuweisen. Ich werde also im Wesentlichen zusammentragen, wiedergeben und schließlich systematisieren, was Freud zur Entstellung geschrieben hat. Es soll deutlich werden, dass und wie der Terminus der Entstellung methodisch, metapsychologisch und auch technisch eine Scharnierstelle der Freud'schen Psychoanalyse ist. Sie ist also kein nachgeordneter Begriff, auf den man genauso gut verzichten oder den man durch einen anderen ersetzen könnte. Er definiert vielmehr Gegenstand, Objekt und auch die Methode der Psychoanalyse, sofern sie in der Tradition Freuds steht. Zweitens, Entstellung als Methode. Der entscheidende Text zur Bestimmung der Entstellung als Methode in der Psychoanalyse ist die Traumdeutung. Freud führt sie dort ein als Sammelbezeichnung für die globalen Wirkungen der Traumarbeit. Nach mehreren hundert Seiten unterscheidet er vier grundlegende Mechanismen der Traumarbeit: Verschiebung, Verdichtung, Rücksicht auf Darstellbarkeit sowie sekundäre Bearbeitung. Sie sind gleichsam Teilaspekte der Traumentstellung. Jeder manifeste Trauminhalt ist durch diese Werkmeister des Traumes gebildet worden, die sich, so Freuds Folgerungen aus den Ergebnissen der Traumdeutung, auch in den anderen Bildungen des Unbewussten wiederfinden lassen. Das sind insbesondere der Witz, das Symptom und die verschiedenen Fehlleistungen des Alltagslebens. Auch die psychoanalytische Stunde lässt sich dazu zählen. Aus Zeitgründen kann ich die vier Mechanismen der Traumarbeit nur kurz definieren. A. Für die Verschiebung ist wesentlich, dass sie den Traum gleichsam anders zentriert. Wichtige Elemente des latenten Trauminhalts tauchen nur ganz marginal im manifesten Trauminhalt auf, während minderwertige Gedanken im erinnerbaren Traum zentralen Wert erhalten. Für Freud ist die Traumverschiebung ein entscheidendes, meines Erachtens das entscheidende Mittel zur Erzielung der Entstellung. Sie sorgt in hohem Maße dafür, dass der Trauminhalt unverständlich erscheint. Ich möchte sie den Verrätselungsfaktor des Traumes par excellence nennen. Die Verdichtung wiederum zeigt sich vor allem dadurch, dass ein Traumelement mehrere Traumgedanken repräsentiert und umgekehrt. Deshalb ist auch der manifeste Trauminhalt in der Regel sehr viel kürzer als der ausgedeutete Traum, er ist dessen Kondensat. Die Verdichtung kann sich über das Wort in seinen pluralen Sinnbezügen, über gegenständliche Objekte, also Personen oder Dinge, beziehungsweise Mischpersonen und Mischgebilde und schließlich über das Wortmaterial, also zum Beispiel den Gleichklang, vollziehen. Das entstellende Element der Verdichtung zeigt sich im Wesentlichen darin, dass die Verdichtungen aufgelöst werden müssen, um die verschiedenen Bedeutungsebenen des Traums heben zu können. C. Rücksicht auf Darstellbarkeit ist insbesondere in Frankreich ein heiß diskutierter, ja umkämpfter Begriff, dessen Bedeutsamkeit außer Frage steht. Im Kontext der Traumdeutung bedeutet er ganz präzise, dass die Wortsprache der Traumgedanken in die Bildsprache des Traumes umgeformt werden muss, um darstellungsfähig werden zu können. Auch damit geht eine Form der Entstellung einher. Der Ausdruck wird in Frankreich insbesondere im Kontext von schweren Pathologien diskutiert, die durch ihren Mangel an Darstellungsfähigkeit auffallen. D. Schließlich die sekundäre Bearbeitung, die Freud auch Rücksicht auf Verständlichkeit nennt und die ich als Entstellung der Entstellung bezeichnen möchte. Die entstellenden Mechanismen der Traumarbeit werden hierbei noch einmal überboten, indem dem Traum ein logisches Kleid umgehängt wird, das ihn prima facie verständlich erscheinen lässt. Es werden sozusagen Umdeutungen vorgenommen, bis der manifeste Traum auf Teufel komm raus ein sinnvolles Ganzes ergibt. Die Folgen dieser vier Grundmechanismen der Traumarbeit für die psychoanalytische Theorie wie auch für die Praxis sind nicht zu überschätzen. Ich möchte mit Blick auf aktuelle Tendenzen der Psychoanalyse hier nur einige wenige Punkte hervorheben. Erstens, aus der Tatsache der Verschiebung, also der anderen Zentriertheit des Traums, lässt sich ableiten, dass es keinen direkten Zugang zu dem unbewussten Material des Traums gibt. Jeder vermeintliche Deutungscode, ob dies nun bei Melanie Klein und ihren Nachfolgern die Übertragungsdeutung ist oder bei Lacan und seinen Schülern die Wortdeutung, also die Deutung des Wortmaterials, verfehlt seinen Gegenstand, das Unbewusste. Es gibt keinen alternativen Weg dazu, den Assoziationen des Träumers zu folgen, um auf diesem Weg den Entstellungen in den Bildungen des Unbewussten auf die Spur zu kommen. Zweitens, aus der Rücksicht auf Darstellbarkeit sind zahlreiche Neuerungen hervorgegangen, in Deutschland übrigens das sogenannte szenische Verstehen, in Frankreich die Debatte rund um den Terminus Figurabilité als mögliches französisches Äquivalent und international die Frage nach der Non-Representation bzw. den Unrepresented States im psychischen Apparat. In der damit einhergehenden Diskussion geht es um das Problem, wie überhaupt stumme Symptome in den schweren Pathologien zum Sprechen gebracht werden können. Drittens, und schließlich möchte ich auf die Verbindung der sekundären Bearbeitung zu dem modernen Paradigma der Narrativität hinweisen. Denn die sekundäre Bearbeitung ist vergleichbar mit der Erfindung einer Geschichte, die ich mir und anderen erzähle, um meine Angst und meinen Schrecken zu bannen. Sie hat gleichwohl mit der historischen Wahrheit, wie Freud sagt, also den biografischen Ereignissen, die sich in die spätere Psychopathologie eingraviert haben, wenig gemein. Gerade für den narrativen Ansatz erscheint eine Auseinandersetzung mit der sekundären Bearbeitung lohnenswert, weil sie zeigt, in welchem Maße wir dazu neigen, unerträgliche Geschehnisse aus der eigenen Biografie umzuarbeiten. So gesehen ist Entstellung in gewisser Weise der analytische Gegenbegriff zur Vorstellung, während sich das vorstellende Denken bestimmter Realitätszeichen bedient, um sie spekulativ auszudeuten, ist das entstellende Denken in viel höherem Maße seinem Gegenstand selbst verpflichtet. Es ist objektgerichtet. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages, in dem ich entscheidende Grundbegriffe der Psychoanalyse dahingehend betrachte, wie sich dort der Einfluss der Entstellung niederschlägt. Ich nenne diesen Gliederungspunkt drittens Begriffe der Entstellung, Entstellung der Begriffe. Ich werde jetzt zwei Grundbegriffe auswählen, Übertragung und Trieb, und sie mit ihrem Pendant in Beziehung setzen, das nicht dem psychoanalytischen Diskurs entstammt. Erstes Paar, Übertragung versus Beziehung. Dieses Paar besteht aus Übertragung, einem spezifischen Begriff der Psychoanalyse, und Beziehung, einem Begriff aus der Alltagspsychologie. Um zu zeigen, wie es sich bei der Übertragung um eine entstellte Form von Beziehung handelt, möchte ich auf die erste systematische Stelle rekurrieren, in der sich Freud mit dem Phänomen der Übertragung beschäftigt. Wir finden sie auf den letzten Seiten seiner Studien über Hysterie. Dort bezeichnet er sie noch als falsche Verknüpfung bzw. mit dem französischen Terminus Mésalliance. Unter Mésalliance verstand man ursprünglich Eheschließungen zwischen Partnern, die so verschiedenen Gesellschaftsschichten angehörten, dass eine Heirat ausgeschlossen war. Eine mögliche Übersetzung wäre Missheirat. Wenn Freud im Kontext der Übertragung von Mésalliance spricht, meint er damit, dass Patienten unbewusste sexuelle Wünsche mit dem Analytiker verknüpfen, ihn küssen, eine sexuelle Beziehung mit ihm eingehen, ja, ihn heiraten wollen, die ursprünglich einer anderen Person galten. Diese Trouvaille, dieser Fund im freudschen Text, die Mésalliance, erscheint mir für ein Verständnis des Übertragungsbegriffes unverzichtbar. Die Vorsilbe mes zeigt an, dass die berühmte therapeutische Allianz, also das therapeutische Arbeitsbündnis, durch die Triebimpulse und Fantasien der analytischen Situation entstellt wurden. Deshalb möchte ich die Übertragung primär nicht als eine Bündnis- oder auch Beziehungsform, mit anderen Worten als eine Allianz, sondern vielmehr als eine Form der Bindung begreifen, die die Allianz unterläuft, ja sogar attackiert und sogar zu ihrer Auflösung führen kann. Freud selbst hat die Übertragung immer wieder als eine Form des Widerstands gegen das Arbeitsbündnis, sprich gegen die Allianz zwischen Analytiker und Patient, Patientin begriffen. Genau das meint ja der Terminus Übertragungswiderstand. Es ist kein Widerstand gegen die Übertragung, sondern Widerstand durch die Übertragung oder, nach einem Ausdruck Freuds, Entstellung durch die Übertragung. Wir wissen ja alle, wohin die Übertragung im Falle Doras geführt hat. Sie steigt aus dem Bündnis mit Freud aus, agiert ihre negative Übertragung, indem sie die Behandlung verlässt. Ich meine also, dass die Übertragung, solange sie nicht bewusstseinsfähig und damit unanstößig bleibt, wie Freud sagt, das intersubjektive Zusammenspiel zwischen Psychoanalytiker und Patient und Patientin stört und im Extremfall zerstört, weil sie von Triebkräften verschiedener Herkunft genährt wird, die mit Bündnis, Beziehung, Allianz und so weiter nur schwer kompatibel sind. B. Mein zweites Begriffspaar lautet Trieb versus Instinkt. Beim Trieb handelt es sich um einen Grundbegriff der Psychoanalyse, während der Instinkt primär aus der Ethologie stammt. Bekanntlich wurde Trieb vom englischen Übersetzer Strachey in der Standardedition mit Instinkt wiedergegeben, sodass es für anglophone Kolleginnen besonders schwierig ist, den Unterschied zwischen den beiden Termini, also Trieb und Instinkt, zu entdecken. In meiner Perspektive handelt es sich beim Trieb um einen entstellten Instinkt, um einen Instinkt, der auf Abwege geraten ist und sein Ziel verloren hat. Hier stütze ich mich wesentlich auf die Vorarbeiten von Jean Laplanche, der bereits im ersten Kapitel seines Buches Leben und Tod in der Psychoanalyse eine deutliche Unterscheidung zwischen Trieb und Instinkt, im Französischen Pulsion und Instinct, einführt. Laplanche nennt dort den Trieb, wie er im ersten der drei Freudschen Abhandlungen über die Sexualtheorie dargestellt wird, einen verlorenen Instinkt. Diesen Ausdruck möchte ich gleichsam als ein Äquivalent ansehen für das, was ich entstellten Instinkt nenne. Und weitergehend möchte ich mit Laplanche und seiner allgemeinen Verführungstheorie behaupten, der Trieb ist ein durch den anderen entstellter, ein pervertierter Instinkt, der sich insbesondere in den Manifestationsformen der infantilen Sexualität zeigt. Deshalb ist er auch ateleologisch und erratisch zu bestimmen, denn er kennt weder hereditär präformierte Bahnen noch eine natürliche Beziehung zu einem Objekt, sondern manifestiert sich über die Entstellung, die vom anderen ausgeht. Diese Entstellung heftet sich insbesondere auch an die instinkthafte und als solche funktionale Ausstattung des Menschenkindes, zu der zum Beispiel auch die somatischen Grundlagen der verschiedenen libidinösen Phasen zählen, zu der ich zählen würde. Saugreflex in der oralen Phase, Muskelkontrolle in der analen Phase. Der Instinkt gehört zum Bereich der Selbsterhaltung, der Trieb hingegen zur menschlichen Sexualität mit ihrer Verankerung im Infantilen. Die Urszene, um diesen Unterschied zu konkretisieren, besteht im Saugen an der Mutterbrust. Das Lutschen markiert genau den Punkt, an dem sich Instinkt und Sexualtrieb sichtbar voneinander ablösen. Solange das Baby an der Mutterbrust oder an einem ihrer Surrogate saugt, erscheint es phänomenologisch unmöglich, eine Ebene des Instinkts von der des Triebes zu unterscheiden. Es handelt sich zunächst einmal sichtbar um einen lebens- und überlebenswichtigen Vorgang, ohne den das Kind zwangsläufig verhungern würde. Erst wenn sich das Kind von der Brust der Mutter weg und dem eigenen Daumen zuwendet, ist eine zweite Dimension deutlich erkennbar, die der sexuellen Lust. Jetzt geht es nicht mehr um Selbsterhaltung und Milch, sondern um Autoerotismus und Befriedigung am eigenen Körper. Jetzt geht es um Trieb und nicht mehr um Instinkt. Diese Transformation ist freilich ohne, dass das Zwischentreten des anderen, des sexuellen anderen mit seiner eigenen verdrängten Lust nicht erklärbar. Beide Beispiele zeigen, wie Termini aus anderen Feldern des Wissens, nämlich Instinkt bzw. Beziehung, im Feld der Psychoanalyse eine Bearbeitung erfahren und dadurch erst zu spezifischen psychoanalytischen Begriffen mutieren. Aus dem Instinkt wird der Trieb, aus der Beziehung die Übertragung. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Was dem Bewusstsein als Verunstaltung oder Verfälschung erscheint, erweist sich als Äußerungsform des Unbewussten, das im regelgerechten Sprechen und Handeln verborgen bleibt. Insofern gilt, Entstellung ist der Modus vivendi zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Das entstellte, also das im Erscheinungsbild veränderte Bewusstsein, ist zugleich das entstellte mit Bindestrich, also sichtbar gewordene Unbewusste. Ich komme zum letzten Punkt, viertens, zur Technik der Entstellung. Grundsätzlich gilt, die Technik der Psychoanalyse ist wesentlich darauf ausgerichtet, den Entstellungen in den Bildungen des Unbewussten Rechnung zu tragen. Das Beispiel par excellence ist die Deckerinnerung, in der es zu einer Übereinanderschichtung verschiedener biografischer Vorfälle kommt, die im Laufe einer geduldigen Arbeit entwirrt werden müssen. Genau diese Übereinanderschichtungen werden aber durch Entstellung des Erinnerungsmaterials indiziert, wie ich an anderer Stelle ausführlich gezeigt habe. Freuds entscheidender Begriff zur Bestimmung der Technik, die diesen Entstellungen auf die Spur kommt, entstammt übrigens der gleichen Wortfamilie wie die Entstellung und lautet Einstellung. Ich ziehe ihn mit Freud, der heutzutage viel öfter gebrauchten psychoanalytischen Haltung vor, weil in ihm der Bezug zum psychischen Apparat viel deutlicher wird. Wie muss der psychische Apparat des Analytikers eingestellt werden, damit das Unbewusste des Analysanten erscheinen kann und sichtbar wird? Unüberhörbar spricht hier der Vergleich mit technischen Apparaten wie dem Fotoapparat, aber auch dem Telefon mit, mit denen Freud ja tatsächlich das Geschehen in der psychoanalytischen Sitzung wiederholt verglichen hat. Die Antwort darauf liefert natürlich die psychoanalytische Grundregel, nämlich die freie Assoziation auf Seiten des Analysanten sowie die gleichschwebende Aufmerksamkeit auf Seiten des Analytikers. Wie letztere mit der Entstellung zusammenhängt, findet man insbesondere im Eintrag gleichschwebende Aufmerksamkeit des Vokabulars der Psychoanalyse von Laplanche-Pontalis. Dort heißt es, die unbewussten Strukturen, wie sie Freud beschrieben hat, treten in vielfältigen Entstellungen zutage, zum Beispiel als Umwandlung aller psychischen Werte, die dazu führt, dass hinter den scheinbar unbedeutendsten Elementen sich oft die wichtigsten unbewussten Gedanken verbergen. Die gleichschwebende Aufmerksamkeit ist so die einzige objektive Haltung, sofern sie einem wesentlich entstellten Objekt angepasst ist. Entstellung und gleichschwebende Aufmerksamkeit gehören also untrennbar zusammen. Mit diesen technischen, begrifflichen und methodischen Vorgaben rund um den Begriff der Entstellung erscheint es schwierig, bestimmten Wegen, wie sie aktuell in der Psychoanalyse gegangen werden, zu folgen. Zu sehr wird dort auf ein Vokabular gesetzt, das das Spezifische der Psychoanalyse verwischt statt betont. Dialog, Beziehung, Empathie bzw. Einfühlung, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese Begriffe sind zwar unverzichtbar, um zu beschreiben, was zwischen Psychoanalytiker und Patient vor sich geht, betonen jedoch viel eher die psychotherapeutischen Elemente innerhalb des psychoanalytischen Prozesses. Mit meinem Podcast möchte ich deutlich machen, dass die Entstellung ein vernachlässigter, ja vergessener Grundbegriff der Analyse ist, der auf ganz verschiedenen Ebenen von Bedeutung ist. Es ist wie psychoanalytisches Gold, das auf der Straße liegt. Man muss es nur aufheben, um es zu besitzen und gewinnbringend zu investieren. Ganz anders als etwa Anlehnung, Urfantasien, Verführung oder auch Nachträglichkeit, Begriffe, die Laplanche aus der Tiefe des Freudschen Werkes gehoben hat, weil sie von Freud selbst vergessen worden sind, ist Entstellung für Freud durchgehend ein Leitbegriff geblieben, der in seinem Werk keineswegs ein Schattendasein führt. Umso erstaunlicher ist es, wie selten sich Autoren und Autorinnen auch Jahrzehnte nach Lacans Rückkehr zu Freud systematisch darauf beziehen.